Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Liebe Gäste, liebe Besucher, Besucherinnen, wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu können zur Lesung am Wegesrand. Ich stelle Ihnen vor, mit großer Freude, den Autor Thomas Berger, angereist aus Hessen. Und ich muss sagen, zeige es Ihnen nochmal insgesamt. Ich habe das Buch mit sehr, sehr großer Freude gemacht. Es war also wirklich ein Vergnügen, eine Bereicherung, auch als aus der Verlegersicht. Der Titel Am Wegesrand ist eigentlich schon irgendwo programmatisch, weil man sagt ja auch nicht ohne Grund, am Wegesrand, das sind so die Dinge, die so leicht übersehen werden und die viele Überraschungen in sich bergen, von dem stillen, unscheinbaren bis hin zu dem, was eben auffallend ist. Und ich will jetzt auch nicht zu viel vorab reden. Vielleicht haben wir ja noch Gelegenheit, wenn Sie das mögen, zwischendurch dem Autor ein paar Fragen zu stellen. Ich würde sagen, ich erteile Ihnen einfach erstmal das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Ich beginne gleich, damit wir die Zeit gut ausnutzen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Hoffmann hat es schon angedeutet, Lyrik bedeutet für mich zweierlei. Es bedeutet Wahrnehmen der einzelnen Dinge, die uns begegnen, und es bedeutet gleichzeitig das Auswerten der Dinge, die uns begegnen, also das Umsetzen in den menschlichen Bereich. Deshalb lese ich jetzt am Anfang zwei Gedichte aus der Natur vor. Das erste Gedicht hat dem Buch den Titel gegeben, Am Wegesrand. Dies Eichenblatt, umhüllt von glänzenden Kristallen, ward stiller Ruf an mich auf schneebedecktem Pfad, dass nach mir Spuren bleiben mögen, die beglücken. Erdenboten. Ein Buchenblatt löst tänzelnd sich vom Aste, trägt noch im Grün des Sommers süße Fülle und ahnt doch schmerzlich Abschiedsweh, wie deine Seele, die in hohen Jahren jung, im Leibe tief bekümmert, Zeichen spürt, die aus der Höhe machtvoll fort dich drängen in unbehaustes Nichts. Und passend zur Jahreszeit noch ein Naturgedicht, Gemachsam. Märzenluft, allein im Garten am frühen Morgen. Langsam und sanft, wie eine Blüte, wie ein zartes Gefühl, erhebt sich, ersehnt das Licht, lädt ein mich der Tag, Märzenglück.
Also jetzt haben Sie ja schon einen ersten Eindruck bekommen. Es ist, also was mich besonders beeindruckt hat, ist diese gelungene Balance zwischen Leichtigkeit und Schwere in den Gedichten von Thomas Berger. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, vielleicht als kurze Unterbrechung, fallen denn diese Gedichte nun eigentlich vom Himmel oder sind die mehr mit Arbeit verbunden? Ich glaube, das interessiert auch die Leserinnen und Leser.
Ja, also mir fallen drei Hintergründe ein für die Gedichte. Das eine ist das, was Sie eben schon mitbekommen haben, nämlich, dass man in besonderer Weise sich den Einzelelementen des Lebens widmet. Eben die, die, wie Frau Hoffmann vorhin sagte, am Wegesrand liegen. Und das andere ist, dass ich aufgrund meines Berufes, ich war lange Jahre Gymnasiallehrer für Latein und evangelische Religion, auch einen starken Bezug zur Antike habe. Ja, ich habe also relativ viele Motive aus der Antike verwendet. Ich kann Ihnen gleich mal ein Gedicht vorlesen. Und das dritte, wodurch ich auf Gedichte komme, sind die Ideen, dass Gedichte nicht hermetisch sein sollen, nicht abgeschlossen und elitär sein sollen. Ja, wenn Sie sich mal umhören und fragen, viele Menschen lehnen ja Gedichte ab, weil sie einfach unverständlich sind. Ja? Unverständlich. Und das versuche ich in meiner Sprache zum Ausdruck zu bringen. Ich überlege mir bei jedem Wort, was ich verwende, ob es gut ist, das zu verwenden. Aber die Gesamtaussage, die muss immer verständlich sein. Ja? Das darf nicht jetzt von ganz wenigen nur interpretiert werden können. Ja? Und das habe ich auch schon bei Lesungen oft gemerkt, dass die Menschen dann aufatmen und froh sind, dass man mal ein Gedicht versteht. Ja.
Ja, aber es gab ja vor einigen Jahren die Tendenz in bestimmten Kreisen von Lyrikern, die also der Meinung waren, echte, wahre Kunst ist nur für so einen Bruchteil von Menschen bestimmt und zeichnet sich eben dadurch aus, dass nur wenige Auserwählte das verstehen können. Und das ist mir halt aufgefallen, sehr wohltuend. Ich kann ja ein Geheimnis preisgeben. In diesem Band sind ja auch zahlreiche Fotos, insgesamt 60, und der Fotograf ist mein Mann. Und mein Mann gehört auch zu den Menschen, die bisher immer gesagt haben, ach nee, Lyrik, das war in der Abiturstufe, da musste ich mich so plagen damit. Und es ist einfach, und es war ja nun gezwungenermaßen, wenn man die passenden Fotos zuordnen möchte, muss man ja die Gedichte sehr aufmerksam lesen und nicht nur einmal. Und er ist so begeistert davon und ich hoffe, dass er jetzt dadurch den Zugang zur Lyrik gefunden hat. Das ist doch ein ganz schöner Nebeneffekt. Aber jetzt habe ich genug geredet. Bitteschön.
Gut, dann mal wie angekündigt ein Gedicht, das antike Motive verwendet. Jetzt zum Beispiel das Gedicht mit dem goldenen Vlies. Argonauten habe ich das genannt. Lange rudern wir schon, scheuen die Mühe nicht, zu erringen das goldene Vlies. Manchmal dünkt uns, wir seien am Ziel, denn wir halten in Händen das glänzende Fell. Doch entgleitet es rasch, wie Schönheit, die betört und alsbald verweht. Unbeirrt rudern wir weiter dann, ersehnen ein Vlies, das immer uns bleibt. Und noch ein zweites Gedicht, weil das gerade besprochen wurde, ein Liebesgedicht, das auch ein Motiv aus der Antike aufgreift, und zwar diesen bei Platon, bei dem griechischen Philosophen, überliefertes Gleichnis von der Entstehung, von der Erschaffung der Menschen, die ursprünglich eine Kugelgestalt hatten und noch nicht unterschieden waren in Mann und Frau und dann geteilt wurden. Und so dass man also seine zweite Hälfte, wie wir heute auch noch sagen, die bessere Hälfte, dass man die dann also verstreut auf der ganzen Erde irgendwo suchen muss. Ja? Und das erklärt so ein bisschen die Sehnsucht der Liebe, des Verliebtseins. Ganz sein, ganz sein. Seit Zeus in seinem Groll die Kugel hat zerschnitten, die wir waren, suche ich dich jahrtausende lang in allen Erdenzonen. Nun endlich hab ich dich gefunden, nun endlich rollen wir uns ineinander, wie vor unendlich ferner Zeit. Vorhin hatte ich das Wort Aufatmen mal verwendet, so heißt auch ein Gedicht Aufatmen. Heute ist Sonntag, da passt besonders gut, da steht das Rad der Pflichten still. Aufatmen. Wenn endlich Stille steht, der Pflichten tosend Räderwerk, die Brust befreit sich hebt und senkt, Gedanken ziellos wandern gehen, dann wandeln Tage sich zu Gaben, und in die Seele zieht ein lang entbehrter Glanz.
Vielleicht noch mal eine Frage zwischendurch, Herr Berger. Es ist ja, also bei diesem Gedicht war es ja naheliegend, dieses Aufatmen, mal verschnaufen. Aber gibt es denn Gedichte, für die es so einen ganz bestimmten Anlass gab?
Ja, aber die lese ich heute besser nicht vor. Das sind Gedichte, die nenne ich immer Gelegenheitsgedichte, also zum Beispiel für bestimmte Menschen, ja, oder bestimmte Anlässe, Geburtstage oder dergleichen. Also die Gedichte, die jetzt hier in diesem Band versammelt sind, da wird zumindest der konkrete Anlass dann verfremdet, ja, damit es allgemein genießbar ist.
Aber vielleicht eine Gelegenheit, aus der... Nicht ein Anlass, für den es geschrieben wird, aber eine Gelegenheit, aus der sich das Gedicht ergibt. Also ich denke da zum Beispiel an den Anfang, an dieses Schöne mit dem Eichenblatt. Da gab es doch sicherlich einen konkreten Anlass dafür. Oder einen Ursprung,
ja,
vielleicht besser gesagt.
Der Anlass war ein ganz normaler Spaziergang in dieser kargen Jahreszeit, ja, wo die Blätter auf dem Boden liegen und manche Blätter eben, das ist ja das Schöne am Herbst und am Winter zum Teil auch noch, dass Schönheit und Verfall einen Zusammenklang bilden können. Ja? Und der Anlass war wirklich, dass da dieses Blatt lag, umhüllt von glänzenden Kristallen, und dass man dann das schweigend sozusagen vernimmt und daraus etwas macht dann, ja. Unter Sternen. Ich greife nicht nach den Sternen, will lieber tasten dein Haar. Ich greife nicht nach den Sternen, will lieber atmen das Meer. Ich greife nicht nach den Sternen, will lieber rasten im Wort. Wir haben ja alle ein bisschen mit dem Problem zu tun, auf der einen Seite die Vernunft, auf der anderen Seite das Gefühl. Das ist auch zum Beispiel so ein Anlass, was Sie gerade fragen, Frau Hoffmann, nämlich das Auswerten dessen, womit man sich öfter beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis von Vernunft und Gefühl. Ja? Das Gedicht heißt deshalb bewusst Beieinander, Beieinander. Was wäre das Leben, spricht die Vernunft, hätte fühlen das entscheidende Wort. Was wäre das Leben, sprich das Gefühl, hätte Vernunft das entscheidende Wort. Ach, lägen sich doch in den Armen Vernunft und Gefühl. Das nächste Gedicht ist ein Liebesgedicht, sehnlich. Komm in den Schatten, sprich leise zu mir, mit Worten dem Schweigen vermählt. Horch auf den Wind im Bambushain, lass mich deine Seele berühren. Also dieses Gedicht zum Beispiel, weil Sie vorhin gefragt haben, das ist zustande gekommen durch ein Buch über die japanische Kultur, in der der Schatten, anders als in unserer Kultur, eine bedeutende Rolle spielt. Ja? Und das habe ich dann in diese Liebessphäre dann verlegt.
Vielleicht nur noch mal eine Zwischenfrage. Die Wörter oder die Worte, muss man ja sagen, sind sehr sparsam und sehr präzise gesetzt. Wenn man jetzt etwas erlebt, wenn ich so davon ausgehe, dass ein Nicht-Lyriker durch die Natur geht und sich erfreut, dann hat man ja nicht so einen umfangreichen Wortschatz. Wenn Sie jetzt vom Spaziergang nach Hause kommen oder aus einem anderen Anlass schreiben, feilen Sie dann, polieren Sie dann sehr lange die Wörter, suchen Sie sehr lange, wie ist der Prozess unterschiedlich, oder?
Ja, weil ich eine große Liebe empfinde zur deutschen Sprache, zu meiner Muttersprache, überlege ich mir wirklich sehr genau, welche Wörter ich wähle. Und man merkt das diesen an sich ja schlichten Gedichten dann hinterher nicht mehr an. Das ist wie bei jeder Kunst, ja, dass, wenn Sie das merken, wie angestrengt daran gearbeitet wurde, dann macht das schon keinen Spaß mehr hinterher für den Endkonsumenten. Und deshalb ist das ein Blick, was Sie gerade fragen, in die Werkstatt des Autors. Ja? Und ich erzähle ja jetzt hier nicht, auch wenn ich bei Frau Hoffmann ja auch ein Erzählband verlegt habe, jetzt, der auch zusammen mit diesem Band erschienen ist. Aber hier bei diesen Gedichten geht es mir darum, dass man eine entschlackte Sprache spricht, ja, die von unnötigen Füllseln befreit ist, wo man sich auf das Wesentliche besinnt und nicht unnötige, überladende, ausladende Worte dann wählt. Also schön ist noch ein Liebesgedicht, Phantasma, Phantasma. Ich hab heut Nacht von einem Kuss geträumt, der war ganz zart und sehr begehrlich, war nicht erlaubt, doch unbefangen. Wie sehn ich mich nach diesem Kuss, Marie?
Aber jetzt fragen wir mal lieber nicht nach dem Hintergrund.
Geborgenheit. Komm, Gefährtin, wir bauen ein Haus auf dem Fundament unserer Irrtümer mit Ziegeln aus Freiheit. Komm, Gefährtin, wir folgen der Liebe. Auf dem Weg. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Auf dem Weg. Wir sind vom Los zum Bleiben nicht bestimmt. Das Herz ein Gast, der um den Abschied weiß und stets enteilt, wo süße Fessel lockt. Flammen leuchten am fernen Horizont. Wenn wir hindurch, wird endlich Heimat sein. Im Abendlicht. Gemächlich neigt sich und leise der Tag. Seelenmild schaut im Garten die Liebe. Von Osten erklingt bald Glockengesang. Schimmer des Glücks vor dem Werden der Zeit. Anrede. Das ist auch so ein Gedicht jetzt, wo man sozusagen von der Natur angeredet wird. Ja? Das Gedicht ist so zustande gekommen, dass ich da in meinem Wohnort an einem Brückengeländer stand, in den kleinen Bach geschaut habe und es war so still und ruhig und der Bach, der floss da so hin und die Wasser gingen immer weiter und das brachte mich dann auf dieses kleine Gedicht. Anrede. Regentage, randvoll des Baches Bett, in wallenden Wassern spricht zu uns die Zeit. Noch ein ergänzendes Gedicht zur Zeit. Unaufhaltsam. Still steht das Pendel der Uhr, lautlos der Glocke Schlag, geblendet die Augen des Spiegels. Wenn alle Zeichen verschwunden, waltet dennoch machtvoll die Zeit.
Hat denn vielleicht von Ihnen jemand eine Frage an den Autor? Oder wollen Sie lieber so dann am Ende Ihre Fragen loswerden, wenn Sie was wissen möchten? Nö. Na dann.
Machen wir noch ein bisschen. Wie viel haben wir noch? Ein paar Minuten, ne? Ja. Wege. Wäre der Boden aus Sand, über den das Leben mich führt. Und wäre der Boden aus Sand, über den das Leben dich führt, blieben, wo immer ich geh, blieben, wo immer du gehst, die Spuren dennoch sich nah. Was bleibt? In Stunden, die wie Jahre dauern, da wir einander lassen müssen, leuchten hell mir deine Augenstern, hebt mich empor dein Herzenslächeln, wölbt sich mir zu dein Sinnenleib. In Stunden, die wie Jahre dauern, sing ich für mich den Freudensang. Auf einer Messe geht es auch immer ums Geld und das Gedicht Übermacht, also nicht nur Macht, sondern Übermacht ist dem Geld gewidmet, zieht alle in Bann. Jung und alt, arm und reich, Redliche und Missetäter, Freidenker und Ideologen, übersteigt Walten von Göttern, gewährt Teilhabe, errichtet Grenzen, schenkt sorglose Nächte, stiftet Verzweiflung, geleitet zum Luxus, zerstört Leben, Mammon. Gedankenflug. Schwiege doch einmal die Selbstsucht, ihre Gier, alles zu übertönen. Kerkertüren öffneten sich, Menschen, Dinge lösten die Zunge. Stimmen, ungeahnt, brächten zum Staunen die Selbstsucht. Schwiege sie. Ein Gedicht heißt Amaranth. Amaranth ist eine der ältesten Nutzpflanzen und etymologisch, also von der Herkunft des Wortes, ist es mit unvergänglich, ewig blühend zu übersetzen. Das Gedicht heißt Amaranth. Das Leben, ein Fluss in stetigem Wandel, kein Atemzug wie der andere, immer jedoch bleibt unverwelklich in der Seele die Sehnsucht. Und das letzte Gedicht, Gezeiten. Wir sagen, es herrsche gerade Ebbe oder Flut. Als viele oder stiege nicht der Spiegel des Meeres. So reden wir auch von der Seele Gezeiten, mutmaßen Gleichmaß und erfahren doch Wandel. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können gern da draußen am Büchertisch mal in den Büchern blättern. Sie können auch Ihre Fragen loswerden. Und wer möchte, kann sich natürlich auch ein Exemplar vom Autor persönlich signieren lassen. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Selbstlesen der Gedichte. Denn Gedichte, muss ich ja sagen, sind natürlich schön anzuhören, aber nicht unbedingt beim Geräuschpegel der Messe. Sondern man kann die viel besser genießen, wenn man das zu Hause liest. Also, Dankeschön, noch einen schönen Sonntag.
Wiederschauen.
Ja, wir gehen mal rum, genau.
Immer gerne, weil ich so klein bin.
Ich hab's noch nicht angenommen.
Ba, ba, ba.
Ja, natürlich wehe. Entschuldige. Das ist nicht so. Das ist nicht so gemerkt. Ich sitze auch, aber ich glaube, sitzen ist nicht so gut für mich.
Alles klar. So, ja, herzlich willkommen zur nächsten Lesung. Die wird von Friederike Frey gehalten. Friederike Frey liest aus ihrem Buch Bissiges Gras. Und wie Sie ja schon hören, ist das ein außergewöhnlicher Titel und es ist auch ein außergewöhnliches Buch, denn es handelt oder es ist geschrieben aus der Sicht eines Kindes. Es ist
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.